Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Leadership to Go. Für alle Führungskräfte und VerantwortungsträgerInnen aus Unternehmen und Schulen, die Arbeiten und Führen hinterfragen und neu denken wollen. Ich bin Romy Möller, Coach und Pädagogin. Und hier im Podcast teile ich mit dir Impulse und Tools zu den Themen New Work und Mindful Leadership, um mehr Tiefe, Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. In der letzten Folge ging es um das Thema Führungskräfteentwicklung. Und ich habe gesagt, dass das nicht nur ein Leadership-Programm ist. Wichtig ist auch, dass die Organisation das Lernen on und next the job unterstützt und eine gute Möglichkeit besteht in dem gezielten Aufbau von Netzwerken unter MitarbeiterInnen. Das ist aber nicht immer so leicht, vor allem im hektischen Berufsalltag, und dies hat auch Christoph Trebes, der Co-Founder von Mystery Minds, gemerkt. Und mit ihrem Mitarbeiter-Matching-Tool ermöglichen sie Unternehmen, Mitarbeiternetzwerke aufzubauen, Wissensaustausch zu fördern und damit die Unternehmenskultur von isolierten Teams hin zu Kooperation zu verändern. Wie genau das funktioniert, weshalb Christoph das in der heutigen Arbeitswelt als so wichtig erachtet, genau darüber spreche ich jetzt mit ihm. Ganz viel Spaß beim Zuhören der Episode Nummer 79. Und damit herzlich willkommen beim Leadership to Go Podcast. Ich habe gesagt, dass ich wieder einen Gast bei mir heute habe, und zwar Christoph von Mystery Minds. Herzlich willkommen, Christoph.
Hi Romy, freut mich total, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Sehr schön. Ich habe schon gesagt, auf dich wartet erstmal eine Check-in-Frage, bevor wir so richtig tief eintauchen. Und ich habe in meinen Teamkarten mal gewühlt und habe da so eine richtig gute Frage für dich gefunden, die auch zu unserem Thema heute passt. Und zwar: Mit wem aus der Organisation würdest du, also bei dir aus der Organisation, würdest du gern einmal zum Dinner essen und weshalb? So, jetzt dürfen alle zuhören bei euch aus der Organisation. Christoph sagt jetzt, mit wem er gerne mal zum Abend essen möchte.
Ui, das ist jetzt echt schwierig, weil ich da ja dann niemanden benachteiligen will. Aber aktuell ist es so, ich habe einen Kollegen, der arbeitet remote aus Australien. Und wir hatten jetzt so Urlaubsüberschneidungen, dass ich den 6 Wochen nicht gesehen habe. Und mit Hassan würde ich jetzt gerne mich mal treffen. Und das wird sogar gehen, dass er dann Abendessen macht und ich Frühstück. Und dann könnten wir uns mal wieder austauschen.
Sehr schön. Also ich hoffe, er hat es jetzt gehört. Er hört den Podcast und dann macht ihr euch sozusagen eine Verabredung aus. Die Frage passt nämlich sehr, sehr gut, weil ihr ja genau solche Treffen auch mit Mystery Minds sozusagen organisiert und ermöglicht. Bevor wir erklären, was eigentlich Mystery Minds ist und was ihr damit macht, magst du erstmal so 2, 3 Sätze zu dir sagen? Wer bist du eigentlich, damit auch die ZuhörerInnen dich auch als Person erstmal kennenlernen?
Total gerne. Also danke für die Vorstellung. Ich bin Christoph, Gründer von Mystery Minds. Und zu mir, zum Hintergrund: Ich bin aufgewachsen in der Mitte von Bayern, so ziemlich genau am geografischen Mittelpunkt von Bayern, in einem kleinen Ort. Hab da Schule gemacht, hab studiert BWL, war im Ausland viel unterwegs, hab ein Jahr in Chile gemacht und ein Jahr auch in Frankreich. Und genau, so habe ich dann irgendwann angefangen zu arbeiten bei O2 in München. Und war da im Marketing, im digitalen Projektmanagement, und daraus ist dann die Idee irgendwann entstanden, aus dieser Konzernerfahrung: Oh, die Leute reden viel zu wenig miteinander, was können wir machen, um das zu verändern? Und so haben wir eben die Matching-Plattform Mystery Minds gegründet damals, aber da gehen wir wahrscheinlich gleich noch tiefer drauf ein.
Genau, jetzt hast du schon 2 Sachen so ein bisschen angeteasert. Also es ist irgendwie eine Matching-Plattform und es war aus der Motivation heraus, dass du gesagt hast, so im Konzern, wir reden wenig miteinander, da muss sich was ändern. Magst du mal kurz erklären, was ist Mystery Minds? Also mehr als nur Matching-Plattform, was macht ihr damit eigentlich?
Genau, ich erkläre das mal detailliert. Also ich habe damals eben angefangen bei O2 zu arbeiten, hatte vorher auch schon Praktika gemacht in großen Unternehmen, und mir ist immer aufgefallen, in großen Unternehmen ganz oft hat man so diese Silos zwischen Abteilungen. Ja, Marketing spricht nicht mit der IT, was die im Finance machen, ist was ganz anderes, HR ist sowieso komisch, Und da sind riesen Vorurteile. Man arbeitet nicht effizient zusammen. Man hat riesen Probleme in der Kommunikation. Und das war bei U2 auch ähnlich. Und da war es noch gefördert dadurch, dass wir in so einem großen Turm waren. Also in München steht da so ein großer Tower. Und da sind wirklich verschiedene Stockwerke. Und die Leute reden nicht mit den ja, Kollegen von anderen Stockwerken, beziehungsweise nicht mit den Kollegen in anderen Brandschutzabschnitten, weil da so fette Türen zwischen den Gebäudeflügeln sind. Und da kam eben die Idee, was können wir machen, um die Leute besser zu vernetzen? Und da war Stefan auch bei O2 und wir hatten die Idee, bei einem Mittagessen saßen wir und haben gedacht, ah, wie können wir das schaffen, dass Leute mehr miteinander reden? Und dann kam die erste Idee von einem Mystery Lunch. Und das war ganz einfach eine Google Form, wo sich Leute anmelden konnten und wir die gematcht haben mit Kollegen und Kolleginnen aus anderen Abteilungen. Und daraus ist eben dieses Mystery Lunch Format entstanden und das war so der Grundstein für Mystery Minds nachher, weil wir dadurch eben Leute zufällig gematcht haben, nur an einem Standort. Daraus ist dann mit der Zeit immer mehr geworden und mittlerweile bieten wir eine ganze, ja, Suite an Matching-Lösungen für Mentoring, für Skillsharing, für irgendwie Onboarding, also alle möglichen Use Cases, wo sinnvoll ist, Menschen in dem Unternehmen vor Ort oder auch virtuell zusammenzubringen. Und Mystery Minds ist im Endeffekt jetzt die Plattform, die es ermöglicht, dass Mitarbeiter sich anmelden und dann gematcht werden, basierend auf XY-Kriterien.
Und das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, habt ihr es erstmal bei O2 an euch selbst und euren KollegInnen ausprobiert, über sozusagen diese Google Forms, Variante und habt dann gesagt, das wirkt ganz schön gut, vielleicht sollten wir daraus mal ein Unternehmen gründen.
Genau, das war der Plan. Also das war nicht der Plan, sondern das hat sich so eher zufällig ergeben. Aber genau so war es. Also wir haben das getestet, da kam gutes Feedback raus. Es wurde an anderen Standorten eingesetzt und dann kamen irgendwie andere Firmen auch auf O2 und haben gemeint, oh, was macht ihr denn da? Das wäre doch für uns auch interessant. Und dann haben wir schon gedacht, vielleicht lässt sich daraus ja ein Business machen. Und dann hat es ganz gut gepasst, weil ich den BWL-Hintergrund habe und Stefan ist der ITler. Und er dann auch irgendwann frustriert war mit der Google Forms und Excel-Lösung und gesagt hat, oh Gott, das kann man nicht machen und hat angefangen, Drolust zu programmieren. Und daraus ist dann eben ja eine Plattform entstanden und dann auch das erste Tool. Und wir haben dann einen ganz guten Deal auch gefunden mit O2, dass wir rausgegangen sind. Stefan war dann auch noch ein Jahr bei BCG. Und ja, wir haben dann die Firma gegründet und hatten von Anfang an Kunden und haben uns von Anfang an organisch profitabel quasi gewachsen mit dem Business.
Das heißt, ihr seid sozusagen mit diesem Lunch-Format gestartet und habt dann so Step by Step andere Themen wie zum Beispiel Skill-Matching, Mentoring-Matching und so weiter aufgenommen. Kam das, weil die Unternehmen zu euch gekommen sind und haben gesagt, wir finden zwar das ganz gut, was ihr macht, wir bräuchten es aber für den Kontext? Oder wie hat sich das so weiterentwickelt?
Wir haben immer probiert, ganz nah an den Kunden zu entwickeln. Und wir haben, wie du schon gesagt hast, mit dem Lunch angefangen, hatten dann diese Mittagessensrunden und dann kam ganz viel Feedback von Teilnehmern, kam Feedback von Kunden. Und dann waren eben so Anfragen da. Könnt ihr auch Reverse Mentoring machen? Könnt ihr auch Jobshadowing machen? Geht das nicht auch für eine virtuelle Vernetzung? Vor Covid schon. Also wir haben vor Covid schon Leute virtuell vernetzt. Und wir haben immer das Feedback dann genommen vom Kunden, haben da viel gelernt auch, weil wir am Anfang einfach alles gemacht haben, was Kunden wollten. Also die wollten was haben und wir, ja klar, machen wir, ist super, weil ihr zahlt ja. Und wir wollen das bauen. War auch ein Riesen-Learning dann für uns, wenn man alles macht und alles sofort macht, ohne es zu hinterfragen, verbaut man sich auch viele Wege. Also wir hatten dann irgendwann ein Riesen-Legacy-System und mussten nochmal einen Cut machen und sagen, okay, wir bauen es nochmal neu. Aber es ist genauso, wie du es gesagt hattest. Also wir haben geschaut, was kommt für Use Cases ran, was ist sinnvoll, was lässt sich auch gut skalieren und sind damit dann gewachsen und haben jetzt ganz viele Formate und ja, fördern eben den zwischenmenschlichen Austausch in Großkonzernen.
Das finde ich jetzt auch sehr spannend, was du so gesagt hast, weil das ist ja auch für Leadership und Führung total entscheidend. Weil wenn man sozusagen die MitarbeiterInnen oder ja, die Kunden, je nachdem aus welcher Perspektive man es fragt, kommt da so ganz viel, was sie haben wollen. Und ich sag mal, was wir machen können, wir können natürlich das aufnehmen und sofort zur Lösung gehen. Oder wir gucken, was steckt denn eigentlich dahinter? So. Und eigentlich wollen wir alle individuelle Lösungen und letztendlich können wir in den meisten Fällen das auch sozusagen 80% die Fälle auf eine Lösung irgendwie reduzieren und dann vielleicht nochmal an der ein oder anderen Stellschraube drehen. Aber wenn wir sozusagen das Bedürfnis erkennen, glaube ich, kommen wir dann manchmal nachhaltiger, zur Lösung.
Total. Das ist die Kunst von Leadership und das ist auch die Kunst, ein IT-Unternehmen zu führen. Im Endeffekt war es auch so, dass die ganz viele Großunternehmen halt immer ganz spezielle Anforderungen haben und alle auch denken, oh, wir sind ganz speziell, bei uns ist es ganz anders und das sagen die aber alle. Und da ist eben die Kunst zu erkennen, was sind diese 80%, worauf kann man auch verzichten? Muss jeder Button in jeder Schriftart komplett personalisierbar sein oder nicht? Und da ist eben die Kunst da, so einen Trade-off zu finden. Aber wir orientieren uns auch an dieser 80-20, Herangehensweise.
Total spannend, weil ich habe jetzt auch ein Gespräch mit einem Arzt gehabt, der auch sozusagen Führung begleitet werden möchte und dann gefragt hat, ja, wie viele Ärzte und so begleitest du denn? Er sagt, keinen, aber ich kann Ihnen ganz genau sagen, welche Leadership-Themen Sie haben, weil es ist egal, ob Sie in der Automobilindustrie arbeiten oder im Start-up, sind meistens die ähnlichen und es ist gar nicht so sehr von der Branche, ja, 20%, aber 80% und die müssen wir auch erstmal erreichen, sind quasi themenspezifisch und gar nicht so sehr kontextspezifisch.
Absolut. Ja.
Und da können wir ja gleich dann auch mal so drauf schauen. Ihr sagt ja auch so, ihr wollt ja auch aus den verschiedenen Abteilungen vernetzen, damit man da auch voneinander lernen kann und sich auch mehr kennenlernt. Weshalb ist in euren Augen das so sinnvoll, beziehungsweise was spiegeln eure Kunden und TeilnehmerInnen da sozusagen wider? Weil da könnte man ja auch sagen, also ob jetzt, weiß ich was, Marketing mit dem HR. Erstmal vom Weiten sehen die ja auch sehr unterschiedlich aus.
Total, also die sehen unterschiedlich aus, machen auch ganz unterschiedliche Aufgabenbereiche. Es ist auch oft noch nicht gewollt, dass Mitarbeiter mit anderen Abteilungen sprechen, aber wir sehen schon einen Wandel, einen riesen Change in der Unternehmenskultur von vielen, also von fast allen Unternehmen, in denen jetzt vielmehr der Fokus ist auf Kommunikation, auf Austausch, auch auf Verständnis und auch auf das Verstehen von anderen Perspektiven. Und dafür ist sowas essentiell. Also jedem Unternehmen, wenn man arbeitet, hat man auch zu tun mit anderen Bereichen und mit anderen Abteilungen. Und mir ging es früher auch so, ich habe im Marketing angefangen und wir haben dann viele Leute aus Marketing gekannt, aber auch andere überhaupt nicht und wusste gar nicht, welche Leute da sind, die ich seit 2 Jahren sehe, jeden Tag im Fahrstuhl. Und ich weiß gar nicht, was die machen, in welchem anderen Bereich die sind, was die beschäftigt. Und das ist grundsätzlich super spannend zu verstehen, was andere Bereiche machen, um da einfach über den Tellerrand zu schauen. Und das hilft dann auch in der Arbeit. Und wir haben festgestellt, alle Unternehmen wollen Produktivität erhöhen, wollen Fluktuation senken, wollen Innovation fördern. Und das funktioniert nur durch Austausch und das funktioniert nur durch Menschen, die sich auch kennen. Und Netzwerken ist ein Riesenthema, auch für Führungskräfte. Also eine erfolgreiche Führungskraft ist auch gut vernetzt, einfach um ihren Mitarbeiterinnen auch helfen zu können. Und da fördern wir halt das extrem gut mit den Formaten, die wir anbieten.
Und ich sage da immer so, bevor ein Arbeitsdialog stattfinden kann, brauchen wir einen Beziehungsdialog. Und ich glaube, das stärkt ihr ja ganz stark damit, so dass wir den Mensch erstmal gar nicht so sehr in, wir haben da ein konkretes Projekt und jetzt müssen wir zusammenarbeiten, sondern dass da diese Offenheit, die Neugier da ist, um auch verstehen, wie arbeitest du eigentlich, um dann auch Synergien vielleicht sehen zu können oder auch so, ah, okay, deshalb fordert er immer von mir so eine Checkliste, weil er das und das braucht, ja, und nicht, weil er mich ärgern möchte, sondern weil das vielleicht die Arbeit effizienter macht.
Absolut. Plus Vertrauen. Also wenn man Leuten besser vertraut, kann man auch viel mehr zusammenarbeiten und arbeitet auch viel effizienter zusammen. Und dieses Vertrauen wird oft auch aufgebaut durch persönliche Geschichten. Also wir haben jetzt eingangs über deinen Ausflug nach Nepal uns unterhalten und meine Reise nach Kolumbien. Sowas bindet halt und damit vertraut man der anderen Person auch viel mehr, wenn man da sich austauschen kann. Und solche Momente zu schaffen in einem Unternehmen hilft enorm, wenn es dann irgendwann mal darauf ankommt, oh, wir haben jetzt ein Großprojekt und müssen die und die KPIs erreichen, dann können wir viel besser zusammenarbeiten.
Ich glaube, Vertrauen ist gerade so das Stichwort schlechthin für unsere Arbeitswelt, die wir gerade so sehen. Und du hast ja auch gesagt, ihr habt schon vor Corona sozusagen gegründet und das schon aufgebaut. Was ich jetzt spannend finde, ist, habt ihr gemerkt, dass sich durch Corona was verändert hat? Weil ich sag mal, dadurch sind ja doch diese zufälligen Begegnungen, die wir vielleicht auch mal so in der Kaffeeküche hatten oder in der Kantine, weil man gemeinsam in der Schlange gestanden hat, ja auch weggebrochen. So, habt ihr dadurch mehr Anlauf gehabt, also mehr Kunden? Gab es vielleicht insgesamt eine größere Bereitschaft? Oder waren vielleicht auch alle, könnte ich mir auch vorstellen, erstmal mit ganz anderen Sachen beschäftigt und nur so, ich muss irgendwie meine Arbeit schaffen?
Das ist eine super spannende Frage und war auch in der Filmgeschichte, glaube ich, die interessanteste Zeit für uns. Wir hatten vor Covid, hatten wir schon virtuelle Formate und haben schon mit Unternehmen gearbeitet, wie T-Systems zum Beispiel, die weltweit ihre Kollegen bei einem virtuellen Kaffee vernetzt haben. Also da ist das Format dann Mystery Coffee und die werden virtuell vernetzt. Und das waren aber vielleicht 10, 15% von unseren Kunden vor Covid. Und dann war eben Covid. Und dann war das Hauptformat, dieses Mystery Lunch, war natürlich dann erstmal on hold, weil alle Kantinen geschlossen wurden und man nicht mehr essen gehen konnte. Und dann war erstmal Panik und alle haben ja alles gestoppt. Und das war bei uns auch ähnlich, aber wir konnten dann allen Kunden anbieten, ja, dann lass das doch nutzen als Chance, ja, und tausch Mystery Coffee in den Mystery Lunch in den Mystery Coffee ein und vernetz deine Kollegen zu Hause. Das macht jetzt total viel Sinn. Wir haben Riesenunsicherheit, wir wissen nicht, wie das weitergeht, wie lange das dauert. Und gerade da ist Unternehmenskultur enorm wichtig und Kommunikation und Austausch. Und so haben wir dann nach dieser ersten Schockstarre so ein bisschen das verändert. Und dann war es für uns extrem positiv, weil dann viele Kunden es gewechselt haben auf die virtuellen Vernetzungsmöglichkeiten. Und dann aber auch ganz viele Kunden kamen, weil es im Markt nichts gab. Also alle Eventbudgets sind auf einmal gecuttet worden. Es war super viel Geld da und alle Leute saßen zu Hause und hatten nicht mehr diese virtuellen, diese Kaffeeküchenmomente, die du auch gesagt hattest. Man ist nicht mehr Fahrstuhl gefahren, man hat keine Leute zufällig mehr getroffen. Und das ist bis heute ja noch ein Thema in vielen Unternehmen. Und das hat uns ziemlich gut in die Karten gespielt, dass wir da schon so weit waren.
So, jetzt hast du aber gesagt, auch sozusagen die Organisation oder die Kultur muss dafür auch bereit sein. Ja, also nur allein das Tool bringt noch nicht viel, sondern die Leute müssen ja auch sich sozusagen da einwählen, auch sozusagen wahrscheinlich diese Coffee-Zeit irgendwie auswählen, sagen, ich möchte da mitmachen. Sozusagen das eine ist ja die Struktur und ich sage immer, Veränderung in Kultur braucht zum einen eine Struktur und einen Prozess. Die das erleichtert und zum anderen aber ja auch die Werte und so weiter. So, also merkt ihr, dass es in bestimmten Organisationskulturen leichter ist, das einzuführen? Seht ihr auch da eine schnellere Veränderung? Was könnt ihr da wahrnehmen und wie unterstützt ihr vielleicht auch Kunden, die sagen, wir wollen das, aber eigentlich sind gerade unsere MitarbeiterInnen noch gar nicht so bereit, sondern so fixiert nur auf ich muss meine To-Do-Liste abhaken, weil es braucht ja auch Zeit. Müssen wir mal ganz ehrlich sein.
Klar, es kommt Zeit mit rein, obwohl der Zeitaufwand insgesamt für den Mitarbeiter sehr gering ist. Also wenn wir uns jetzt treffen für einen Kaffee oder für eine Skillsharing-Session einmal im Monat, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ist das absolut machbar. Also es ist nicht der Riesenaufwand. Aber wir unterstützen Unternehmen auf dieser äußeren Dimension natürlich mit dem Tool, also mit der Infrastruktur und haben das so gebaut, dass es so einfach, so intuitiv wie möglich ist. Man meldet sich wirklich nur an mit Name, E-Mail-Adresse, Abteilung und vielleicht zwei, drei Interessen und die Skills, die man teilen will. Also das geht innerhalb von 30 Sekunden und soll möglichst lean sein, auch so ein bisschen spielerisch, dass es Spaß macht, sich da anzumelden und unterscheidet sich auch bewusst von typischen anderen Tools wie SAP und so weiter, wo es dann sehr umständlich wird und auch sich auch nicht gut anfühlt. Also das machen wir ziemlich einfach und lean. Und gleichzeitig ist natürlich essentiell, dass die Unternehmen intern, die Mitarbeiter das mitkriegen und die Motivation dann auch sehen, warum sie sich anmelden sollen. Und da unterstützen wir die interne Kommunikation dann mit, also bei der Bewerbung von der Initiative. Das ist halt das A und O. Aber wie du sagst, ist die andere Perspektive natürlich enorm wichtig, Kultur und Werte. Da appellieren wir oft an Führungskräfte, dass die mit als Vorbildfunktion auch reingehen, sich auch anmelden, da auch dran teilnehmen und auch zeigen den Mitarbeitern, es ist gut, wenn du dir mal eine halbe Stunde nimmst und aus einem anderen Bereich anschaust. Es ist gut, wenn du dich mal fortbildest und über bestimmte Themen sprichst, auch mit anderen Leuten. Und da ist natürlich ganz viel Führungskultur, Netzwerkkultur und auch Change. Also das sind da die großen Themen und das muss natürlich gepusht werden intern ein bisschen, weil da gibt es schon noch Unternehmen, die sagen, oh, warum soll ich jetzt mit einer anderen Person reden aus einem anderen Bereich? Die geht ja dann im Zweifel noch zu einem anderen Bereich rüber und ist nicht mehr bei mir und dann habe ich keine Person mehr bei mir im Unternehmen. In der Abteilung. Also da gibt es oft auch diese politischen Kämpfe intern noch. Und da probieren wir natürlich, das ein bisschen zu öffnen und zu sagen, hey, sie ist als ganzes Unternehmen. Und wenn wir als ganzes Unternehmen erfolgreich sein wollen, ist es gut, wenn sich Mitarbeiter fortbilden. Ist auch gut, wenn Mitarbeiter intern wechseln, weil wir uns Kosten sparen, extern zu rekrutieren. Und ja, Ziel ist eben, Mitarbeiter intern auch weiterzuentwickeln, glücklich zu machen und auch zu engagen intern.
Und ich glaube, dieser Blick so fürs Ganze ist total entscheidend, weil das erlebe ich so manchmal in Organisationskulturen und ich würde das jetzt einfach Unternehmen in 2025 wünschen, dass wir nicht sozusagen dieses Hauptsache meine Abteilung kriegt die meisten Ressourcen, sei es an Geld, an Mitarbeitern und ich habe mein Team und meine Abteilung gestärkt, sondern eher zu gucken, wie müssen wir eigentlich unsere Organisation jetzt aufstellen, damit wir gemeinsam irgendwie diese doch krisenhafte Zeit überstehen. Und ja, wer kann vielleicht in einer anderen Abteilung, weil die gerade mehr ausgebaut werden muss, unterstützen, sodass irgendwie alle dabei bleiben können, aber wir letztendlich den Mehrwert für die Organisation schaffen und nicht für unsere einzelne Abteilung.
Absolut. Das wird total wichtig, diese Kollaboration und dieses Denken als ganze Organisation voranzugehen. Und wir haben extrem tolle Beispiele. Also wir hatten eine Job-Shadowing-Lösung bei der Deutschen Bank. Und da haben wir weltweit Kollegen gematcht in andere Abteilungen, die da mal zugeschaut haben, einen halben Tag oder einen Tag. Und da gab es Fälle und wir haben Feedback bekommen, dass Mitarbeiter unglücklich waren in ihrer Abteilung, eigentlich kündigen wollten, aber dann durch diesen Zufall in eine andere Abteilung reingeschnuppert haben, gesehen haben, oh, da ist ja mein Traumjob. Ich wusste gar nicht, dass wir das machen intern. Und dann intern gewechselt haben und jetzt auf ihrem Traumjob sind. Und solche Möglichkeiten gibt es natürlich nur, wenn man da Räume schafft, sowas anzubieten und ja, so eine Kultur zu fördern, dass man eben ganzheitlich drauf schaut.
Jetzt hast du ja schon so ein paar Unternehmen gesagt, auch T-Systems, das sind ja relativ große Konzerne, wo ich sage, da ist wahrscheinlich auch irgendwann schwierig, das so noch irgendwie händisch hinzubekommen, dass wir das Netzwerken auch im Blick haben und da kann uns diese Struktur, dieses Tool helfen, dass wir dem auch einen Stellenwert in unserer Kultur geben. Arbeitet ihr auch mit kleineren Unternehmen zusammen? Und wenn ja, sozusagen, wie setzen die das Tool ein und welchen Mehrwert nehmen die daraus?
Wir arbeiten mit allen, also mit vielen Unternehmen, die ab so 80 bis 100 Mitarbeiter, also ab so einer Zahl, wo man nicht mehr mit jedem automatisch spricht und nicht mehr weiß, jeder kennt jeden. Und das fängt so bei 80 bis 100 Personen an. Also gibt es auch kleine Unternehmen. In kleineren Unternehmen ist oft der Use Case, das sind halt stark wachsende Unternehmen. Also da kommen ganz viele neue Mitarbeiter, die dann möglichst schnell integriert werden müssen und möglichst schnell sich auch ein Netzwerk aufbauen wollen. Plus natürlich, kleinere Unternehmen haben auch in unserer Erfahrung vermehrt diesen Remote-Only-Ansatz und arbeiten weltweit verstreut und kennen sich dadurch nicht. Und da ist natürlich so eine Lösung absolut sinnvoll, sich besser zu vernetzen. In den größeren Unternehmen ist schon, wie du sagst, ist es, da sind's, ja, also die kommen natürlich auch, da macht es absolut Sinn, funktioniert auch weltweit. Das ist oft aber auch schon an dem Standort, wenn du überlegst, an einem Standort von einem, ja, von den großen DAX-Unternehmen sind ja teilweise bis zu 5 oder sogar 10.000 Mitarbeiter an einem Standort. Da ist es ja unmöglich, alle zu kennen. Und da nutzt man es eben in den großen Konzernen.
So, jetzt haben wir schon so ein bisschen ja drüber gesprochen. Du hast gesagt, so Covid hat euch sozusagen sehr unterstützt, weil auch da dieses Thema Vernetzung auch durch die Remote-Arbeit nochmal gestärkt worden ist. Bei den kleinen Unternehmen, die sich jetzt gründen, so Start-up, ist es auch so, dass die ja eher remote arbeiten und da irgendwie auch explizit gucken müssen, wie schaffen wir es, dass die Menschen sich kennenlernen in unserem Unternehmen, wenn sie sich nicht sehen. Wo siehst du denn, wenn wir so mal ein bisschen in die Zukunft blicken, für euch auch Potenzial, beziehungsweise auch Potenzial für dieses Thema Netzwerke aufbauen, Mitarbeiteraustausch, Wissensaustausch auch zu stärken. Warum wird es vielleicht in deinen Augen, also ich unterstelle dir das jetzt mal, wichtiger denn je, auch für 25, und was können wir vielleicht auch da zu einer guten Arbeitswelt beitragen?
Das wird enorm wichtig und nicht nur in 2025, sondern bis ja, in die 2030er rein. Es gibt Zahlen, die sagen, dass bis 2036 gehen 30% der Erwerbstätigen in Ruhestand und werden nicht nachbesetzt, weil einfach zu wenig Arbeitskräfte da sind in Deutschland. Und das wird ein Riesenthema, weil ganz viel Wissen dann weggeht. Und da müssen Unternehmen in meinen Augen jetzt schon anfangen, sinnvoll zu schauen, wie können sie das Wissen vermitteln, wie können sie das Wissen weitergeben, wie können sie sicherstellen, dass ja Wissen geteilt wird, was schon da ist. Das ist ein Riesenfaktor, den wir auch schon merken und wo wir auch schon Lösungen haben. Und das Zweite ist natürlich aktuell, die Wissensarbeit verändert sich so schnell wie noch nie. Mit den ganzen neuen Tools, die auf den Markt kommen, mit den Technologien, die auf den Markt kommen, da entsteht auch ganz viel neues Wissen. Und das lernt man am besten auch durch Austausch und durch Anwendung in Lerngruppen oder in Peer-Coaching oder durch Erfahrungsaustausch. Und da passiert aktuell natürlich enorm viel. Also wie kann man künstliche Intelligenz sinnvoll bei uns einsetzen? Was gibt es für Best Practices? Wie können wir da auch ganz neue Businessfelder erschließen? Und deswegen ist Wissenstransfer, ist, glaube ich, wird 2025 und in den nächsten Jahren ein super wichtiges Thema.
Ich will jetzt noch mal so ein bisschen darauf eingehen. Du hast ja auch so gesagt, dieses, da ist vielleicht auch ein bisschen Angst, sich sozusagen auch zu vernetzen, dieses. Da gehen vielleicht Mitarbeiter dann raus, irgendwie so. Kennt ihr noch weitere, ich würde sagen, Ängste oder so Hemmnisse, wo sagen, ah, wir wissen nicht, ob das bei uns funktioniert und was könnte das vielleicht auch für eine negative, dynamische Entwicklung haben? Also, was sind vielleicht so Einwände von Organisationen? Ich habe das Wort gerade gesucht, dass sie sagen, wir wollen das nicht fördern.
Wir hören ganz oft von Entscheidern, oh, das ist ja ein Paartipp bei uns intern oder das ist ja so ein internes Tinder. Und da
Okay.
müssen wir aufpassen, wie das ankommt. Also das ist oft ein Bedenken von Organisationen
Ja.
intern. Was ganz spannend ist, bei Teilnehmern ist auch die Teilnahme, dass ich mich anmelde, das haben wir analysiert mit einer Universität in den USA. Also die haben eine Forschung gemacht zu dem Thema, wie Leute eben mit neuen Leuten interagieren. Und da ist eine Riesenangst, das ist ganz interessant. Personen haben Angst, dass sie, wenn sie gematcht werden mit jemandem, praktisch keinen Mehrwert liefern können der anderen Person. Und da ist so ein Bias drin. Also wir haben grundsätzlich eher Angst, dass wir nicht wertig genug sind, dem anderen Input zu liefern. Und dadurch hat man so ein bisschen Angst, sich da anzumelden. Was aber ganz spannend ist, wenn man sich dann getroffen hat, stellt man fest, oh, ich konnte ja doch was liefern und ich habe ja doch mehr Mehrwert gebracht. Und da ist so eine kleine Hürde, die wir einfach psychologisch in uns eingebaut haben. Das war ganz spannend, als sie das erforscht haben in den USA.
Mega spannend. Und geht ihr da irgendwie drauf ein, um sozusagen diese Angst bei den Teilnehmern mitzunehmen? Sagt ihr ihnen das einfach transparent oder gibt es irgendwie so einen Icebreaker für das Gespräch, damit man, also weil ich könnte mir auch vorstellen, so wenn jetzt auf einmal eine Person mir gegenüber sitzt, ich kenne die nicht, je nachdem, wie extrovertiert oder introvertiert ich bin, dass ich da erstmal zwei angucken und keiner spricht.
Ne, wir bauen das möglichst spielerisch auf in dem Tool. Also das Matching ist sehr spielerisch und ist dann auch nett dargestellt und wir haben Icebreaker-Fragen mit eingebaut. Also so ähnlich wie du gerade diese Karte rausgezogen hast, haben wir auch Einstiegsfragen, die mit reinkommen und dann so ein bisschen das Gespräch öffnen, um
Ja.
da ja, nicht komplett ins kalte Wasser geschmissen zu werden.
Und mich würde jetzt noch interessieren, wie reagiert ihr denn auf den Einwand von, das ist dann wie sozusagen ein unternehmensinternes Parship?
Es ist klar, es erklärt es ganz gut, aber wir sagen immer, es ist eben nicht der Fokus auf Dating, sondern der Fokus ist auf Networking und jeder probiert ja in einem Großkonzern auch zu networken und weiß die Wichtigkeit, andere Leute kennenzulernen und dann Austausch zu fördern. Und im Endeffekt geht es halt um auch Unternehmensergebnisse, ne? Und es geht um Produktivität, um Innovationen, um Reduktion von Fluktuationen. Es geht darum, Unternehmenszahlen auch zu fördern und dafür ist das Format da. Und damit kriegt man das dann schon ganz gut abgefedert, dass es eben schon ein wirtschaftliches Interesse auch ist, Personen zu vernetzen und jetzt nicht nur ein nächstes Tinder, aber angezogen.
Was jetzt sagt, so, es geht ja auch darum, um die Unternehmenszahlen irgendwie zu stärken. Habt ihr da irgendwelche Studien oder irgendwelche Zahlen schon mit Unternehmen aufgenommen, um zu gucken, so was hat sich da eigentlich verändert? Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil wie will man auch Unternehmenskultur messen? So, und es hat ja auch nicht dieses, wir führen heute das Tool ein und in einem halben Jahr können wir da die Veränderung sehen. Und dann ist auch immer die Frage, kann man das direkt darauf zurückführen? So, aber habt ihr da irgendwie ein Unternehmen, wo ihr gesagt habt, da haben wir das irgendwie nochmal evaluiert, um auch die Wirkung wirklich irgendwie darlegen zu können?
Wir messen regelmäßig, wenn Treffen stattgefunden haben, wie viel es gebracht hat, also wie relevant das Ganze war. Und das ist im Mittel auf einer Skala von 1 bis 5 bei 4,8. Also die Treffen sind sehr relevant. Und wir fragen auch ab, bestimmte Faktoren, was es gebracht hat. Und da ist eine Zahl, die ich persönlich total spannend finde, ist, dass 25% der also der Matches, wenn ich ein Match hatte, sagen 25% der Teilnehmer sagen, es hat ein konkretes Business-Problem gelöst. Und das ist quasi für mich, wenn ich teilnehme, im Durchschnitt jedes vierte Match kann ich ein konkretes Business-Problem von mir lösen und komme irgendwo weiter bei einer Einführung von einer Methode, bei vielleicht einem größeren Problem, bei einem Ansprechpartner, bei einer Informationssuche. Und das ist natürlich schon viel. Also wenn man das mal hochrechnet, wenn da irgendwie 1000 Leute angemeldet sind und dann 250 alle 2 Wochen ein konkretes Arbeitsproblem lösen können, ist immer noch schwierig, da dann einen konkreten Eurowert dran zu machen und das zu berechnen, aber gehört ein bisschen Glaube auch dran, dass das sinnvoll ist.
Und wenn ich jetzt richtig verstanden habe, ist es ja auch quasi die Abfrage direkt nach dem Treffen. Also nach dem, so, also und da würde ich einfach noch so mal mit den Gedanken mit reinschmeißen. Ich habe ja nicht immer sofort den Benefit, aber es kann ja auch sein, dass ich in einem Dreivierteljahr ein Business-Problem habe und sage, ah, ich hatte ja noch mal mit dem einen Coffee-Lunch, nicht Coffee-Lunch, also entweder Lunch oder Coffee. Und vielleicht kann mir die Person weiterhelfen, weil das war, als ich im Unternehmen war. Ich war immer auch sehr, sehr umtriebig und hatte ein großes Netzwerk und mein Chef stand dann immer irgendwann an meiner Tür und hat gesagt, du Rumi, das und das haben wir, weißt du, wen wir da fragen können? Und ich so, ja, irgendwie vor einem halben Jahr war ich mit dem mal und ich glaube, die machen gerade dasselbe und das könnte uns helfen. Also dieser langfristige Erfolg von Netzwerk ist, glaube ich, so entscheidend.
Der ist enorm und der wird durch uns natürlich ein bisschen gefördert und daraus könnte man das auch ableiten, aber es ist genauso, wie du sagst. Also das hat natürlich einen riesen Mehrwert und kriegen wir auch zurückgespiegelt. Qualitativ lässt sich natürlich sehr schwer messen, diese Effekte auf Dauer. Aber ich bin überzeugt davon, dass da ganz viele Kosten auch aktuell in Bilanzen gar nicht drinstehen, weil wir, stell dir mal vor, dein Chef damals, du wärst da nicht gewesen, ja, was hätte er dann gemacht? Dann hätte er jemand anders fragen müssen, hätte er vielleicht irgendein Ticket öffnen müssen in dem System, hätte über drei Ecken an die Person kommen können und du hast ihm gesagt, ey, Chef, rede mit der Person und Problem ist gelöst. Und diese Ineffizienzen in Unternehmen und verdeckte Kosten werden aktuell ja gar nicht bilanziert oder irgendwo dargestellt.
Und
Und
also ich finde, das ist ja entscheidend, vor allem wenn mir schon bewusst ist, ich habe ein Problem und ich brauche jemanden, der mir hilft. Aber ich kann mich auch erinnern, ich habe ja damals Schulbücher entwickelt und ich habe tatsächlich auf dem Flur sozusagen einen anderen Redakteur aus einer anderen Fachschaft getroffen und die haben gesagt, ah, wir entwickeln auch gerade und machen da ein neues Design. Ich so, ach, spannend, ja. So, das heißt, mir war ja gar nicht mein Problembewusstsein, ich könnte Hilfe gebrauchen da, sondern allein durch diesen zufälligen Austausch war, ah, wir arbeiten gerade an was Ähnlichem. Vielleicht wäre es total spannend, da mal drüber zu sprechen, weil vielleicht habt ihr schon Erfahrungen gemacht, die für mich auch hilfreich sind. Also auch das wird ja damit gefördert, ja.
da haben wir auch Beispiele. Also Teilnehmer kamen auf uns oder Firmen und haben festgestellt, dass sie irgendwie zwei oder dreimal das gleiche Projekt an ganz unterschiedlichen Stellen im Unternehmen hatten. Und das hat halt keiner gemerkt. Und wir haben durch diese zufälligen Verbindungen das eben aufgedeckt und konnten dadurch natürlich dann auch Ressourcen sparen. Das ist übrigens ganz spannend. Im Englischen gibt es so einen Ausdruck von diesem Serendipity. Das ist, dass man zufällig was entdeckt, wo man gar nicht auf der Suche nach war. Und gerade bei großen Innovationen spielt das ganz oft eine Rolle. Und das kann nur entstehen, wenn man eben Räume hat, dass Leute und Ideen sich irgendwie vernetzen und austauschen und man andere Perspektiven reinbringt. Und das wird in so einem standard-hierarchischen Silo-Konstrukt passiert das seltener.
Kann ich unterstreichen, ich habe mal ein Unternehmen begleitet und ich habe sozusagen als Coach in verschiedenen Abteilungen gearbeitet. Und dann bin ich irgendwann zur HR-Abteilung und habe gesagt, ich war jetzt in verschiedenen Abteilungen drinne und mindestens drei Abteilungen arbeiten gerade am selben Thema. Vielleicht solltet ihr mal mehr vernetzen, weil dann, glaube ich, kommt ihr schneller zur Lösung. Also ich fand es halt spannend, dass ich als Externe das mitbekommen habe, aber weil darunter einfach so wenig Austausch war. Und die Kosten auch schon mal zu berechnen, was wir da an Effizienzsteigerung haben. Und ich will gar nicht sagen, immer nur Effizienz, sondern allein, wenn wir das Wissen zusammentragen und gemeinsam dran arbeiten, kann ja die Lösung noch viel, viel besser werden. Also ich finde, das eine ist die Effizienz und Kosten, das andere ist aber auch quasi, welche Wertschöpfung können wir eigentlich dadurch generieren, wenn wir das, die Schwarmintelligenz zusammenbringen.
Absolut. Ja. Und da macht Sinn, also ja, total, kann ich 100% unterstreichen.
Also ich würde jetzt mal so zusammenfassen, wir können damit zum einen die Beziehungen stärken, wir können Probleme viel, viel schneller lösen, wir können den Wissensaustausch sozusagen auch hinsichtlich von Fluktuation oder ja, also und das muss ja gar nicht immer die Fluktuation sein, weil jemand gekündigt hat, sondern weil Menschen auch gehen. Und wir können natürlich auch, du hast es gesagt, ein Onboarding mitverwenden, um sozusagen schneller auch in die Kultur mit reinzuholen. Und es ist natürlich auch ein mega gutes Tool, vor allem in großen international tätigen Unternehmen, um da auch, glaube ich, mehr Zusammenhalt und eine Identität auszubilden.
Ja, das
Das
ist genau der Pitch, ja.
wäre jetzt mal so meine Zusammenfassung, weshalb es sinnvoll ist, sozusagen die Zeit in die Kultur und sozusagen in den Austausch zu stärken. Gibt es denn was, wo du sagst, so Rumi, da haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen und ich finde das eigentlich nochmal wichtig, das hervorzuheben, weshalb ich auch unbedingt so diese Mission weiter vorantreibe.
Ja, also die Vision ist ja, du hast das gerade super gut zusammengefasst, wir wollen die Arbeitswelt menschlicher machen, Menschen mehr vernetzen und dadurch ja, eine schönere Arbeitsatmosphäre schaffen, aber auch Produktivität steigern. Du hast ja gerade die ganzen Beispiele genannt. Was, glaube ich, noch wichtig ist, aktuell ist ja dieses Thema künstliche Intelligenz, der Hype schlechthin. Alles geht um Technologie, um künstliche Intelligenz. Wie können wir das alles nutzen, ne? Und ich sehe da auch sehr viele Chancen drin und sehe auch, dass wir sehr viel mitmachen können. Aber ich glaube weiterhin, dass dieser Faktor Mensch und dieses, wenn zwei Menschen zusammensitzen und kreativ sind und auf Ideen kommen, dass das essentiell auch in Zukunft bleiben wird. Und wir eben lernen müssen, wie wir künstliche Intelligenz sinnvoll einsetzen können, aber weiterhin auch schauen müssen, wie fördern wir Austausch, wie können wir diesen Faktor Mensch auch im Unternehmen behalten. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil da viele Unternehmen und auch viel in der Presse gerade eben nur auf KI, KI, KI und es gibt keine Menschen mehr. Aber wir werden in Zukunft auch weiterhin die Richtung vorgeben, in welche Märkte wir gehen, was wir für Produkte entwickeln, was wir für Services anbieten, wie wir unterrichten und alle weitere Ideen. Also genau, da einfach nochmal dieser Appell auch an die Hörer und Hörerinnen. Persönlicher Austausch bleibt in Zukunft auch weiterhin wichtig.
Und das kann ich nur unterstreichen, weil ich sage mal, Menschen berühren Menschen. Und ich nehme es zumindest bei mir jetzt so wahr, in Corona-Zeit war alles auf digital und wir fanden das alle total toll, weil es ist irgendwie effizient, ich spare Fahrwege und so weiter. Ich kann das super flexibel bei mir einbauen. Und mittlerweile, also ich, irgendwann war für mich so dieses, ich möchte nicht nur digital arbeiten, also ich hatte so 100% digital. Dann war so 50-50 bei mir, wo ich gesagt habe, gutes Geschäftsmodell mag ich auch. Und mittlerweile habe ich wieder fast 100% Präsenz, wo ich so sage, ich würde gern wieder ein bisschen mehr zurück, dass ich mir die Flexibilität habe. Aber diese Sehnsucht nach diesen echten Begegnungen und nach echten Austausch und nicht sozusagen nur diese Maschine, was ja auch dann durch KI ist, ist, glaube ich, total wichtig. Und da zu gucken, wie können wir eigentlich das total gut zusammenbringen? Ja, was kann die KI machen, wie du halt sagst? Und wie können wir trotzdem dieses sich gegenseitig berühren lassen, weil da jemand ist, der greifbar ist, wie können wir das trotzdem ermöglichen? Ich glaube, dass das einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert einnehmen wird.
Ja, absolut. Also kann ich 100% unterstreichen.
Okay, also sagen wir, geben wir den HörerInnen mit, baut eure Netzwerke auf, sucht die geplanten oder auch zufälligen Begegnungen, um sozusagen auch Innovation und Impulse in die neue Arbeitswelt zu bringen. Sehr gut. Dann würde ich mit dir langsam in den Checkout gehen und auch sozusagen von dir nochmal so ein bisschen die Essenz mir einfordern, und zwar zu den drei Schlagworten starkes Ich, starkes Team und starke Gesellschaft. Und wir starten mal beim starken Ich. Der Austausch mit anderen stärkt mich persönlich, weil
Ich neue Perspektiven kennenlernen und andere Menschen besser verstehen.
starkes Team. Echte Verbindungen im Team sind wichtig, weil
Vertrauen gefördert wird.
da ist das Schlagwort wieder, was wir vorhin schon hatten.
Ja.
Und starke Gesellschaft. Wenn wir mehr Silos in der Gesellschaft aufbrechen, dann
Das ist eine, das ist aktuell, also ich weiß, wann wird es ausgestrahlt? In 2 Wochen ist aktuell ein super, super wichtiges Thema. Ich glaube dann, das ist essentiell, dass wir die Silos abbrechen in der Gesellschaft. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Weil aktuell sind ja gerade diese Blasen und diese Silos in der Gesellschaft, nicht nur politisch, auch zwischen, ja, Gesellschaftsgruppen, extrem stark. Und da müssen wir gemeinsam was machen, um die aufzubrechen. Also das ist essentiell, dass wir in den nächsten Jahren weiter in einer guten demokratischen Welt leben. Und das müssen wir unbedingt angehen, gemeinsam.
das finde ich ist doch ein sehr, sehr gutes Schlagwort, und vielleicht können wir das auch noch mal so hinsichtlich der Wahl mit unterstreichen, und dass wir da den Austausch und vor allem das Zuhören und Perspektiven verstehen, ist, glaube ich, da ganz, ganz wichtig. Vielen, vielen lieben Dank, Christoph, für deine Zeit hier und natürlich für das Vorantreiben der Vernetzungen. Und ich wünsche euch da mit sozusagen eurer Vision noch ganz viel Erfolg.
Danke, Romy. Ganz vielen Dank. War ein super Gespräch und ja, ich freue mich.
Ich hoffe natürlich, dass du wieder einige Impulse für dich mitnehmen konntest. Ich glaube, was nochmal sehr deutlich geworden ist, wie wichtig es ist, dass wir Menschen miteinander vernetzen, dass wir uns einander zuhören und dass wir auch mal den Blick über den Tellerrand wagen. Und genau diese Vision verfolge ich auch mit meinem Leadership-Programm Zusammenwachsen. Denn hier bringen wir ganz gezielt angehende und aktive Führungskräfte aus unterschiedlichen Kontexten, sei es einem Unternehmen, einem Start-up, aus der Verwaltung, aus Schulen, aus Kitas zusammen, damit wir wirklich uns einander mehr zuhören, verstehen und gemeinsam Lösungen entwickeln können. Und wenn du jetzt in eurer Organisation die Führungskräfte stärken möchtest oder du dich selbst als angehende oder aktive Führungskraft weiterentwickeln möchtest, dann kannst du jetzt im Mai in den nächsten Kurs mit starten. Dort begleiten wir die TeilnehmerInnen über 8 Monate sehr intensiv, sodass sie in ihrer Führungsrolle gestärkt sind und sicher und vor allem bewusst ihr Team und ihre Organisation führen können. Wenn das jetzt für dich spannend klingt, melde dich gern bei mir. Den Link zu dem Programm findest du in den Shownotes und damit wünsche ich dir jetzt erst einmal eine gute Woche.